ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern. Auf der Leipziger Buchmesse.
Dann hallo und herzlich willkommen zum Bücherwagen vom MDR. Heute mit Eva Kranenburg an meiner Seite und wir sprechen über ihr Buch Freunde. Das ist ein Jugendroman. Er wird als Antikriegsroman betitelt und handelt von Ren, Nata, Tuk und Tarek, richtig?
Genau.
Und das sind vier Jugendliche, die im Krieg aufgewachsen sind. Man weiß nicht genau, wie lang dieser Krieg geht, aber dass er sehr, sehr viel zerstört hat. Und die Jugendlichen, die sind kurz vor dem Ende des Krieges dazu angehalten, auch noch teilzunehmen an dem Krieg. Aber sie desertieren. Sie schaffen das. Sie sind eigentlich nur bewaffnet mit Spaten, wissen, dass sie diesen Krieg nicht mehr überleben könnten und hauen ab und verstecken sich auf einem Friedhof. Und dort lernen sie sich auch gegenseitig kennen und fangen an, sich miteinander zu befreunden. Und das läuft auch alles ziemlich gut, wenn man das unter solchen Umständen sagen kann, bis dann ein weiterer Junge, ein Jugendlicher auftaucht, der das alles durcheinander bringt, weil er Teil dieser Gruppe werden will, aber die Jugendlichen ihnen nicht trauen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, sehr gut.
Vielen Dank, das wollte ich schon hören. Nein, nein. Und du hast eine sehr schöne Passage auch mitgebracht, in der du die Charaktere schon mal sehr gut andeutest und beschreiben kannst. Und ich würde sagen, wir hören mal, um uns so ein bisschen Gefühl zu bekommen für dieses Buch, da rein in die Passage.
So, das ist das Buch. Ich lese vom Zettel. Die Geschichte ist aus Sicht eines ungefähr 16-jährigen Jungen geschrieben, Ren. Er ist hier der Ich-Erzähler. Es gibt auch etwas, was ich kaufen möchte, außer Brot. Heimlich sammle ich Zigaretten dafür, habe aber erst 3. Schmerzmittel kosten viel mehr auf dem Schwarzmarkt. Jeder braucht sie. Selbst im Krankenhaus haben sie nie genug. Ich würde Nata gerne eine ganze Packung Schmerztabletten schenken. In ihrem linken Bein stecken Granatsplitter, manchmal hinkt sie. Wenn sie das Bein nur für einen Moment abschrauben könnte, sagt sie, wenn sie es abends wenigstens einfach zur Seite legen könnte in ein Regal, wenn sie einmal in Ruhe schlafen könnte, das wäre schön. Und als wir in den Bombennächten im Keller saßen und sehr viel Zeit hatten, haben wir über Liebe geredet. Tarek sagte damals, er wünsche sich eine Familie mit so vielen Kindern, dass es nicht schlimm sei, wenn ein paar davon sterben würden. Er wolle das ganze Paket, eine Frau, die ihn trotz seiner Narbe lieben würde, Kinder, mit denen er spielen werde und die auf seinem Schoß sitzen würden, und Freunde, die abends noch vorbeikämen zum Reden und Tanzen. Und das wären wir. Tuk machte Würgegeräusche im Dunkeln und erklärte dann, mit Liebe wolle er gar nichts zu tun haben. Man stecke dabei Körperteile ineinander, und zwar, und hier wurde seine Stimme schrill vor Empörung, ob wir auch gehört hätten, dass es die Teile seien, mit denen man Pipi macht. Er würgte daraufhin noch einmal ausgiebig für uns, bis wir ihm versicherten, wir hätten jetzt verstanden, wie eklig er das fand. Dann sagte Nata neben mir, sie wisse genau, wonach sie sich sehne. Sie wünsche sich einen reichen Mann, der ihr so viel Schmerzmittel kauft, wie sie wolle. Das sei ihr Traum von Liebe und fertig. Ich weiß nicht, ob sie das im Spaß sagt oder im Ernst. So oder so möchte ich dieser Mann sein, der Nata die Schmerzmittel kauft.
Vielen Dank. Es geht, wie man jetzt schon gemerkt hat, um viele Themen. Es geht um Liebe, es geht um Freundschaft, ganz viel um Vertrauen, um Fragen, wie weit man geht, um zu überleben, und auch um moralische Fragen. Und ich muss dir am Anfang eine Frage stellen, die vielleicht die schwerste Frage sein könnte. Zumindest war sie das für mich, bevor ich überhaupt angefangen habe, dieses Buch zu lesen. Ist es in Zeiten, in denen der Krieg gerade so nah ist, in dem es Krieg in Nahost gibt, in Myanmar und auch der Krieg in der Ukraine, ist es da moralisch richtig ein fiktives Buch über den Krieg zu reden? Hast du dir darüber Gedanken gemacht?
Ein fiktives Buch zu lesen, zu lesen oder zu schreiben?
Also für mich war es die Frage, ist zu lesen. Und hast du darüber nachgedacht, was vielleicht die Leser antizipieren, aber vielleicht auch was du, als das Buch jetzt veröffentlicht wurde, ob du dir darüber Gedanken gemacht hast?
Also ich glaube, warum lesen wir? Wir lesen eigentlich, um unsere Empathie zu schulen, finde ich. Wir lesen und steigen in die Körper von Figuren, in die Köpfe von Menschen, die wir sonst gar nicht verstehen könnten. Und in meinem Buch geht es um Jugendliche, die den Krieg bereits hinter sich haben. Und es geht um das Thema, wie kommen die mit den Wunden klar, die sie in dem Krieg erlitten haben. Und ich glaube, nein, es schadet niemandem, das zu verstehen. Die Leute sind unter uns. Ich bin Psychotherapeutin. Ich habe Patienten aus Afghanistan, aus Syrien, aus dem Irak und dem Iran behandelt. Das sind die Jungs, sage ich immer, die wir täglich auf der Straße stehen. Und ich denke, es tut uns gut zu verstehen, was vielleicht manche von denen durchgemacht haben.
Und da schließt meine nächste Frage gleich an. Du bist Psychotherapeutin und hast mit vielen Geflüchteten gearbeitet und arbeitest immer noch. Du hast auch mit Kindern von Geflüchteten gearbeitet aus Bosnien und aus dem Kosovo. Inwieweit fließen denn diese Erfahrungen, die du gehört hast, in deine Beschreibung mit ein?
Also als Psychotherapeutin stehe ich natürlich unter Schweigepflicht und schreibe nicht über das, was Patienten von mir erlebt haben. Aber natürlich fließt in das Buch ein, was ich von den Patienten gehört habe, was ich mit ihnen zusammen erlebt habe, wie leicht oder wie schwer es sein kann, mit so einem Trauma umzugehen. Ich denke, ohne diese Erfahrung hätte ich das Buch nicht schreiben können.
Und wie kann man sich deine Recherche vorstellen?
Also es geht ja durchaus viel um das Thema Traumatisierung in dem Buch. Alle Figuren haben traumatische Dinge erlebt. Und es geht darum, wie kann man mit sowas klarkommen. Zu diesem Thema brauchte ich wirklich nicht zu recherchieren. Das ist mein tägliches Brot, das ist mein Alltag. Ich weiß, wie man Traumatisierungen behandelt. Habe das sehr viel gemacht. Aber wozu ich natürlich viel recherchiert habe, ist dann Krieg allgemein. Ich habe viele Bücher über verschiedene Kriege gelesen, aber eher über, also eher Erlebnisberichte, was erleben Leute und nicht, wie kommt es wirtschaftlich, politisch zu einem Krieg. Und ich habe wirklich über Kriege in allen möglichen Zeiten und allen möglichen Ländern etwas gelesen.
Was ich sehr, sehr schön finde und sehr angenehm zu lesen, ist, dass du keine Helden schaffst, die sagen, ich renne jetzt in den Krieg und ich komme da jetzt gestärkt raus, sondern man hat eine total vielschichtige emotionale Ebene von deinen Charakteren. Man merkt zum Beispiel, es gibt Ren, der sich einnässt, weil er an sein Trauma denkt oder... Ich will es auch gar nicht vorwegnehmen, was ihm passiert ist. Das sollte man am besten selber lesen, weil das baut auch ein bisschen die Spannung auf. War das deine Intention? Oder anders gesagt, man merkt ja auch, es gibt die Protagonisten, die der eine Teil sind, der kämpft oder gekämpft hat und verloren hat. Und dann gibt es die anderen, die im Buch auch nur die anderen genannt werden. Aber von den anderen, da wird nicht ein reines Feindbild geschaffen, sondern es gibt eben auch eine Vielschichtigkeit. Es gibt auch gute Erfahrungen, die die Jugendlichen mit den anderen gemacht haben. War das von vornherein deine Intention, vielschichtig diese Charaktere darzustellen und viele Emotionen hervorzubringen? Oder was war deine Intention, dieses Buch zu schreiben, auch für Jugendliche?
Also ich glaube, am Anfang hatte ich überhaupt keine Intention, sondern am 24. Februar 2022 hat Putin die Ukraine überfallen und ich habe zeitgleich Corona gekriegt und lag mit Fieber im Bett. Und da ich jeden Tag schreibe und ich aber an nichts anderes denken konnte als an den Krieg, habe ich eine erste Szene von diesem Kriegsbuch einfach geschrieben und wusste überhaupt nicht, worum es geht und worauf das hinausläuft und bin da erst nach und nach drauf gekommen. Ich habe es erstmal ein Jahr in die Schublade gelegt und dann habe ich weitergemacht. Ja, War das jetzt eine Antwort auf deine Frage?
Auch. Also es war nicht intentional zu sagen, ich möchte jetzt unbedingt ein Buch schreiben, das Jugendliche anspricht und die Emotionen hervorbringt, sondern du hast einfach geguckt im Schreibprozess, was passiert und worauf läuft das Buch hinaus. Aber wenn du sagst, es war Corona, es war der Anfang vom Krieg in der Ukraine, wie hast du es geschafft, dich zu so einer Zeit mit so einem wirklich schweren Thema auseinanderzusetzen?
Also ich habe mich sowieso mit nichts anderem auseinandergesetzt. Für mich ist dieser Krieg, ich könnte da sofort heulen, wenn ich dran denke, so eine Umwälzung in meinem Leben gewesen. Ich weiß nicht, wir sind in den 90ern aufgewachsen irgendwie mit dem Gefühl, der Kalte Krieg ist vorbei, alles ist möglich, jetzt gibt's Frieden, vor allen Dingen in Europa. Nach diesem Zweiten Weltkrieg haben wir alle daraus gelernt. Ich habe damals ein FSJ in Polen gemacht und unsere Aufgabe war es, einen alten Soldatenfriedhof zusammen mit polnischen Jugendlichen zu sanieren. Und wir haben dann ein Schild auf diesen Friedhof gestellt, auf dem stand, das muss ich überlegen, es gibt Dinge, die ewig sinnlos bleiben, wenn nicht die Frucht sie klärt. Das war irgendein Zitat von irgendwem. Und wir waren der Überzeugung, dass eben die nachfolgenden Generationen in Europa nach den Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg nie wieder einen Krieg anzetteln werden. Und ich war ganz lange so naiv, bis vor 2 oder 3 Jahren. Und deswegen konnte ich sowieso an nichts anderes denken als an Krieg.
Und trotzdem hast du dich dem ja vollkommen hingegeben, diesem Gefühl, auch nochmal selbst das zu schreiben und das selbst ja nochmal in eine andere Geschichte zu übertragen. Aber dein Buch ist nicht nur schwer und das macht es auch so schön zu lesen, weil du immer wieder Stellen schaffst, in denen man genauso wie die Jugendlichen vergisst, in welchem schlimmen Szenario sie sich gerade befinden, dass Bomben fliegen da nicht mehr, es ist ja kurz nach dem Krieg, aber dass sie ihre Familienangehörigen verloren haben, dass die Stadt komplett zertrümmert ist, dass sie Hunger haben. Und als Leser, finde ich, vergisst man das in diesen kurzen Momenten der Hoffnung auch. Und das ist total schön. Und eine Sache, die aber auch sehr bricht in diesem Roman, ist die Sprache, die du nicht komplett, aber zum Teil gewählt hast. Es kommen aber doch mal Wörter, die krasse Flüche sind und krasse Schimpfwörter. Und ich würde euch mal einen kurzen Einblick geben lassen von Eva, wie sie dann in der Sprache, in der die Protagonisten sprechen, wie sich dort die Flüche aufbauen. Das ist nämlich relativ am Anfang des Buches wird das geschrieben und zieht sich dann auch sehr, sehr schön durch das Buch. Soll ich dir das Mikro halten?
Nö, das geht. Also genau, meine Mutter ist ja nicht da, deswegen darf ich diese Stelle jetzt lesen. Es geht ja um Schimpfwörter. Tarek flucht. Unsere Sprache kennt sehr viele Flüche. Sexuelle? Mögen deine Schamhaare brennen. Kriegerische? 1000 abgeschnittene Köpfe. Landwirtschaftliche? Mögen deine Ziegen sterben. Fäkale? Ich kacke dir an den Hals. Und Kombinationen, zum Beispiel landwirtschaftlich fäkal, Ziegenscheiße. Landwirtschaftlich fäkal, kriegerisch, Ziegenscheißbombe. Landwirtschaftlich fäkal, kriegerisch, sexuell, mögest du explodierendes Ziegenscheiße ficken. Und so weiter. Tarek nutzt jedenfalls alle nur denkbaren Kombinationen.
Dankeschön. Da meine erste Frage zu, wie lange hast du gebraucht, um dir diese verschiedenen Flüche auszudenken?
Das ging ganz schnell.
Schön, war also alles im Kopf. Und warum? Also manchmal bricht sie so in dem Buch, weil plötzlich stehen dann da diese schön ausgedachten Schimpfwörter. Warum hast du dich dafür entschieden, so zu schreiben? Also es ist nicht der ganze Roman, so sollte das jemand abgeschreckt haben, ne?
Nein, meine Mutter hat den Roman auch gelesen, das hätte sie sonst nicht gemacht. Nee. Also warum habe ich mich entschieden, diese Schimpfwörter mit reinzunehmen?
Ich finde sie sehr präsent einfach in dem
Buch. Ja, also weil ich traurig bin, dass unsere deutsche Sprache so wenig Schimpfwörter hat. Wenn man sich andere Sprachen ansieht, Albanisch, Polnisch, was weiß ich, die haben viel farbenprächtigere Flüche und ich bin dafür, dass wir das auch in Deutschland einführen.
Also viel mehr schönere, ausgedachte Flüche für uns. Ich schreibe mir mal ein paar raus und versuche mir die auswendig zu lernen. Dein Roman spielt auch in einem fiktiven Ort, in einem Land, das nie benannt wird, in einer Stadt, die wir nie kennen und auch in einer Zeit, wo wir nicht wissen, zu wann sie spielt. Es gibt keine Handys, aber es gibt Plastikflaschen. Es gibt kein Internet, aber es gibt Hochhäuser. Warum hast du einen nicht benannten Schauort und eine nicht benannte Zeit gewählt?
Also wir wissen ja nicht genau, ob es kein Internet gibt oder ob einfach die Infrastruktur komplett brach liegt in dem Land. Und ich wusste sehr früh, dass das Buch in der Nachkriegszeit spielt, aber wusste nicht in welcher. Ich hatte überlegt, ob es in Deutschland nach dem Krieg spielt oder in der Zukunft oder in einer Fantasy-Welt und bin dann auf die Idee gekommen, dass das Beste eigentlich ist, es in einem Land spielen zu lassen, was jedes Land sein könnte und zeitgleich keines ist, das es wirklich gibt.
Und hattest du aber eine gewisse Vorstellung selbst vor Augen, als du dieses Land geschaffen hast? Hattest du Inspiration von etwas?
Also ich glaube wirklich, das war eher ein Konglomerat aus allen möglichen Ländern. Es gibt ein ganz tolles Buch von Georg Klein, das heißt Libidissi, und das spielt genauso in einer fiktiven Stadt, die es nicht gibt. Man hat das Gefühl, es ist irgendwo im Orient. Eine Fülle von fantastischen Geschichten kreist um diese Stadt und Dinge, von denen man irgendwie glaubt, man hat das schon mal gehört, erlebt, als man gereist ist. Und da habe ich gedacht, das ist so eine tolle Idee, einfach ein Konglomerat von allen Ländern, Städten und so weiter zu konstruieren.
Für mich war mein Lesgefühl, und da kannst du auch sagen, ich liege vollkommen falsch, aber ich hatte ein bisschen auch das Gefühl, es geht um ein christliches Land, meine Interpretation, gegen ein muslimisches Land, das kämpft, weil ich viele, viele Motive, die du genommen hattest, viele, auch die Flüche, also so, die haben mich an eine andere Sprache erinnert, eben als das Deutsche, wie sie sich zusammengesetzt haben. Hattest du da ein ähnliches Bild vor Augen? Hast du dir die zwei Fronten, die gegeneinander kämpfen, hattest du dir da etwas oder jemanden vorgestellt?
Also das ist interessant. Ein Freund hat gerade gesagt, er hätte Ukrainer und Russen darin gesehen, wo ich auch ganz überrascht war. Für mich liegt fast noch Jugoslawien am nächsten, weil diese beiden Völker in dem Buch sehr, sehr eng zusammenwohnen, wie in vielen Städten in Bosnien-Herzegowina das gewesen ist. Aber ich habe wirklich an kein spezielles Volk gedacht und habe eher versucht, die Mechanismen zu verstehen, die passieren, wenn das andere Volk plötzlich als böse gilt, mit dem man vielleicht Jahrzehnte vorher zusammengelebt hat, wie in der Schule indoktriniert wird gegen das andere Volk und wie man selber, wie auch meine Hauptfigur am Anfang des Buches, wirklich zu hassen beginnt. Und das können wir ja sehr gut, also Menschen aus der anderen Gruppe abwerten, hassen und unsere eigene hochloben.
Aber das schafft das Buch ja auch, irgendwie auch Sympathie für den Feind zu entwickeln. Und das meinte ich ja vorhin irgendwie mit dem, was mich so berührt hat, diese Vielschichtigkeit, nicht dieses klare Schwarz- und Weiß-Denken. Noch eine letzte Frage vorerst. Wenn du zurückdenkst an diesen Schreibprozess oder anders, als was ich gelesen habe, was mir am schwersten fiel, war die Szene, in der Ren, der Hauptcharakter, erklärt, was ihm passiert ist. Und das ist eine sehr schlimme Szene, die mich sehr emotional bewegt hat. Und ich hatte sie auch parallel zu meiner kleinen Tochter gelesen, die dort neben mir lag. Und ich dachte, oh Gott, was fiel dir am schwersten zu schreiben?
Also ich schreibe so wahnsinnig gerne jeden Morgen, dass ich jetzt wirklich überlegen muss, was mir schwer fiel.
Vielleicht anders gefragt, du hast dich ja dann dafür entschieden, dass es ein Jugendbuch wird. Und solche expliziten Themen, die dort zum Teil werden, ich entscheide mich nach wie vor bewusst nicht dafür zu verraten, was dort passiert ist. Wie hast du die Sprache dafür gefunden, das für ein so junges Publikum niederzuschreiben?
Genau, also ich schreibe in dieser erwähnten Szene kein einziges Mal, was dort wirklich passiert. Es wird nicht in Worte gefasst, sondern ich beschreibe die emotionale Reaktion des Ich-Erzählers auf das, was ihm passiert. Und ich bin überzeugt oder habe die Hoffnung, dass man je nach Entwicklungsstand genauso viel verstehen wird, wie man in der Lage ist zu verdauen, weil es eben nicht explizit in Handlungen geschildert ist, was dort passiert. Ich erinnere mich selber, dass ich manche Bücher, die ich mit 15 gelesen habe, mit 30 nochmal gelesen habe und ganz, ganz anders verstanden habe, weil ich eine andere Lebenserfahrung hatte. Und das ist meine Hoffnung, dass man genauso viel versteht, wie man verdauen kann.
Und dann jetzt wirklich meine letzte Frage. Außer von Ihnen hat noch jemand eine Frage? Ich frage erstmal so ins Publikum. Gibt es noch eine Frage? Möchte noch jemand was wissen? Nein, es sah gerade so aus. Ich werde hier auch sehr geblendet von der Sonne, die noch reinkommt. Dann meine letzte Frage. Es gibt auch ein wunderschönes Bild, das du schaffst in dem Buch vom Pfau. Der Pfau kommt immer als kleiner Hoffnungsträger ins Bild und war auch ein Tier, das die Stadt, die so zerstört wurde, sehr geprägt hat, fast vergöttert wurde von den Bewohnern. Warum hast du dich für dieses Tier entschieden?
Genau, also der Pfau gilt in der Kultur dieses erfundenen Volks wie als heiliger Vogel. Es gibt das Pfauenfest, was gefeiert wird, und die Tiere liefen früher unbehelligt durch die Stadt und wurden gefüttert. Und warum ich mich für den Pfau entschieden habe, seht ihn euch an. Es gibt blau schillernder Hals, dieser Schweif mit Augen. Also ich finde es sehr naheliegend, den Pfau zum heiligen Tier zu erklären. Und es gibt es auch in verschiedenen Kulturen. Ich glaube, in Indien, auch bei den Jesiden spielt er, glaube ich, eine Rolle, soweit ich weiß.
Also auch wieder ein Zeugnis dessen, dass du dich von vielen hast inspirieren lassen. Dann waren das soweit meine Fragen, Eva. Vielen, vielen Dank. Ich kann Ihnen und euch noch empfehlen, es gibt jetzt um 15 Uhr im Lesezelt in der Halle 3. Da gibt es gleich noch eine Lesung von dir, wo ihr noch viel mehr über dieses Buch erfahrt. Und ihr könnt euch auch ein Autogramm holen. Geht dort unbedingt hin. Und wenn ihr euch aber noch ein bisschen ausruhen möchtet, dann könnt ihr auch gerne noch hier sitzen bleiben. Jetzt gibt es hier gleich noch eine wunderschöne Buchvorstellung von Judith Burger und ihrem Buch Nachrichten aus dem Inneren der Katze. Und wenn jetzt keiner mehr von euch oder Ihnen eine Frage hat und du auch nicht oder noch etwas loswerden möchtest?
Nein.
Gut, dann sage ich vielen, vielen Dank, Eva Kranburg. Das ist ihr Buch, Freunde. Lest es unbedingt. Es war ein wirklich sehr schönes Buch.
Noch mehr Literatur auf die Ohren gibt es in unseren Hörbüchern. Hier in ARD Sounds.